Ich möchte jetzt auch noch zu Beginn beten, dass Gott zu uns redet. Ja, lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du uns durch dein Wort offenbarst, durch dein Wort zu uns redest, durch dein Wort uns Kraft und Weisung und Leitung gibst, uns auch auf dem rechten Weg bringst und hältst und dass dein Wort Kraft hat, auch in unser Leben hineinzuwirken und uns auch zum Guten zu verändern. Hilf uns, dass wir auf dein Wort hören und danach handeln. Amen. Ja, jetzt frage ich mal, die Technik, ist die PowerPoint an? Ja, genau. Eine Frage zu Beginn. Was ist denn die Hauptaufgabe eines jeden Christen oder was ist die Hauptaufgabe der Gemeinde? Auf die Frage, die habe ich schon ein paar Mal gestellt und habe dann ganz verschiedene Antworten bekommen und zwar alles sehr gute. Guck mal auf die Uhr, dass wir schauen, dass wir mit der Predigt nicht so lange dauern. Also die Hauptaufgabe, manche sagen, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Mit aller deiner Kraft, mit aller deiner Seele, mit all deinem Verstand. Wunderbar, stimmt. Andere sagen, ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder vielleicht fällt jemand ein, Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt einander lieb haben oder lieben, wie ich euch geliebt habe. Wunderbar. Vielleicht denkt jetzt jemand, auch von euch, da vorne steht jetzt ein Missionar, und der wird bestimmt denken, also die Hauptaufgabe ist, wir müssen den anderen Menschen erzählen, dass Gott sie lieb hat und das Evangelium weitergeben, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und möchte, dass jeder Mensch zum Vater kommt, in so eine, diese liebevolle Beziehung zum himmlischen Vater hat. Und das ist auch, sind alles gute Antworten und wichtige Aufgaben. Aber wir möchten heute mal einen Text aus dem 1. Timotheusbrief lesen, den Paulus an Timotheus geschrieben hat. Und es ist interessant, dass Paulus noch etwas Wichtigeres sieht, eine wichtigere Aufgabe findet, die wir als Christen haben. Und dort gehen wir mal zum dem Text. Ich hoffe, ihr könnt das lesen oder wer eine Bibel dabei hat, darf es natürlich gerne auch in seiner Bibel lesen. Ich habe hier die Übersetzung aus der Guten Nachricht Bibel und lese uns den Text mal vor. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen und das gilt es zu bezeugen in dieser von Gott vorherbestimmten Zeit. Um das öffentlich zu verkündigen, hat Gott mich zum Apostel eingesetzt. So ist es, ich sage die reine Wahrheit. Er hat mich zum Lehrer der nichtjüdischen Völker gemacht, damit ich sie zum Glauben und zur Wahrheit führe. Soweit Paulus an Timotheus. Hauptsache beten. Der Apostel Paulus, wie es in der Elberfelder oder Lutherbibel heißt, ermahnt uns, er ruft uns auf. Und dort heißt es vor allen Dingen, hier heißt es das Erste und das Wichtigste, vor allen Dingen. Und in diesem Text ist gerade das Wort alle, auch im Griechischen, ein Schlüsselwort, vor allen Dingen zu beten. Man könnte auch sagen, das Wort aufrufen in diesem Zusammenhang ist ein Wort, was man auch benutzt, wenn man zum Beispiel jemand beim Sport anfeuert. Zum Beispiel, wie wir es gemacht haben bei der Europameisterschaft, wo wir wollten, dass die deutsche Mannschaft gewinnt und Europameister wird. Und so feuert uns hier Paulus zum Gebet an. Er möchte, wie wir wollten, dass Deutschland den Titel gewinnt, auch wenn sie es am Ende nicht geschafft haben, möchte Paulus, dass Gottes Sieg in dieser Welt bekannt wird und dass die Rettung durch Jesus Christus angenommen wird. Und dafür sollen wir beten. Und darum sollen wir für alle Menschen beten. Warum ist das Gebet die erste und wichtigste Aufgabe eines jeden Christen und der Gemeinde? Wenn wir an die jüngsten Ereignisse der vergangenen Tage uns erinnern, den Terroranschlag in Nizza, den gescheiterten Militärputsch in der Türkei, den Anschlag in der Bahn bei Würzburg und jetzt der Anschlag am Freitag in München, besser gesagt der Amoklauf, dann wird uns ganz aktuell ins Bewusstsein gerufen, wie wichtig das Gebet ist. Paulus sagt ja, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ich möchte noch zwei weitere Gründe nennen. Ich habe euch noch mal ganz kurz noch mal das Thema. Hauptsache beten. Und in drei, habe ich diesen Text aus Timotheus in drei Teile gegliedert. Die vorrangige Aufgabe der Gemeinde ist das Gebet, das Motiv, der Retterwille Gottes und die Grundlage, die Rettung durch Jesus Christus. Und die vorrangige Aufgabe ist das Gebet. Und warum? Warum ist es für Paulus die wichtigste und vorrangige Aufgabe? Er sagt ja schon Vers 2, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ich möchte noch zwei weitere Gründe nennen. Das Gebet eint uns als Christen und führt dazu, dass wir uns als Glaubensgeschwister lieben lernen, aus reinem Herzen, mit einem guten Gewissen und aus aufrichtigem Glauben. So sagt es als Ziel des christlichen Lebens Paulus im Kapitel 1 in diesem Brief an Timotheus. Aber es ist vor allen Dingen ein Vorrecht für die Rettung aller Menschen zu beten. Es ist ein Vorrecht, aber auch eine Aufgabe, eine Pflicht, weil das ist, was Gott möchte. Das ist sein Wille. Und der Hintergrund dieses ersten Briefes von Paulus an Timotheus ist ein ernster, weil Timotheus hatte Paulus zurückgelassen in Ephesus, hatte ihn eingesetzt, da verantwortlich sich um die Gemeinde und die Leiter dort zu kümmern. Und es hatten sich in die Gemeinde Irrlehrer eingeschlichen, die scheinbar auch leitende Positionen in der Gemeinde einnahmen. Und zugleich war die Gemeinde auch von außen bedroht. Durch Verführung und Verfolgung drohte die wunderbare Botschaft vom großen Gnadenangebot Gottes in Jesus Christus. Das heißt, die wunderbare Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, um uns zu retten aus Sünde und Gericht, nicht zu den Menschen zu gelangen. Oder, wenn jemand sie schon gehört hatte, sie wieder vom Weg der Gnade abzubringen, vom Weg dieses Lebens mit in dieser engen Vaterbeziehung mit dem himmlischen Vater abzubringen. Und ich denke, dass es heute nicht anders ist. Wir erleben es auch in unserem Dienst in Spanien. Wir haben eine Frau bei uns in der Gemeinde, die vor ein paar Jahren zum Glauben kam und wurde jetzt eingeladen von einer Zeugin Jehovas, sich mit ihr zum Bibellesen zu treffen. Hat gedacht, ja, die liest ja auch die Bibel, wunderbar, die muss auch Christin sein. Und die Zeugin Jehovas hatte das Ziel, sie natürlich zu ihrem Glauben zu führen. Und so ist die Frau jetzt ziemlich verwirrt und weiß nicht mehr recht, wem sie glauben soll. Verführung. Durch die Terroranschläge oder Attentate wird Glaube an Gott massiv in Frage gestellt, weil da ein ganz falsches Gottesbild transportiert wird. Da ist Gott dann nicht mehr der liebende Vater, sondern der strafende Rächer oder der gewalttätige Gott. Da ist das Gebet so wichtig. Gerade damit die Menschen auch verstehen, wie Gott wirklich ist und ihn wirklich kennenlernen können, wie er ist und wie er über uns denkt. Wen schließt das Gebet ein? Alle Menschen, sagt Paulus. Wenn ich ehrlich bin, wir haben bei uns ein wöchentliches Gebetstreffen, wir haben auch so einmal im Monat so eine Gebetsnacht oder so ein längerer Gebetsabend und manchmal treffen wir uns auch als wenigen kleinen evangelischen Gemeinden haben wir auch eine gemeinsame Gebetsnacht, so mit den in Guadalajara. Und wenn ich ehrlich bin, dann dreht sich schnell nicht alles, aber vieles in meinen und auch in unseren Gebeten in Spanien um unsere Glaubensgeschwister, um ihre Probleme und Bedürfnisse und Nöte, auch um die Aktivitäten der Gemeinde, um das, was ich brauche. Und schnell und automatisch denken wir an uns und drehen uns um uns selbst. Der Apostel Paulus setzt eine andere Priorität. Er sagt nicht, dass wir nicht für uns beten sollen und für unsere Anliegen und auch für unsere Bedürfnisse und alles, was wir brauchen. Aber er sagt, man könnte sagen, nicht in erster Linie für uns zu beten, sondern für alle Menschen und besonders für die, die Gott noch nicht kennen, die Gemeindefremden, die, die einer anderen Religion angehören, die ein anderes Gottesbild haben. Und ganz besonders, sagt Paulus, für die Regierenden und für alle, die Verantwortung in unserer Gesellschaft tragen. Wie die Liebe Gottes unbegrenzt ist und allen Menschen gilt, so soll auch unser Gebet alle Menschen einschließen. Denn Gott, wie es im Vers 6 heißt, liebt alle Menschen und Jesus Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Im Römerbrief, im Römerbrief heißt es noch im Kapitel 10, in den Versen 12 und 13, sagt Paulus, schreibt dort an die Römer, an die Gemeinde in Rom, das gilt ohne Unterschied für Juden und Nichtjuden, sie alle haben ein und denselben Herrn Jesus Christus. Und aus seinem Reichtum schenkt er allen, die sich zu ihm als ihrem Herrn bekennen, ewiges Leben. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Und das bietet Gott allen an, die sich zu ihm bekennen. Und dann heißt es im Vers 13, es heißt ja auch, alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Diese gute Botschaft haben wir. Und dass alle Menschen das verstehen und erkennen und annehmen, dafür sollen wir beten. Was umfasst das Gebet? Paulus nennt hier vier Begriffe, die auch miteinander sich überschneiden. Das Wort flehen kommt eigentlich aus einer Haltung, wo ich einen Mangel habe, wo ich an etwas Mangel leide, ein Bedürfnis. Wir kennen uns, wenn uns etwas unter den Nägeln brennt, wenn mir etwas wirklich wichtig ist, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss, im Studium, in der Arbeit oder in der Familie, zum Beispiel wenn ich jetzt hier oder in der Gemeinde, ihr habt die Gemeindestunde gehabt, was machen wir jetzt mit dem Gemeindehaus oder wie geht es weiter mit den Finanzen oder wenn jemand eine Wohnung kaufen möchte, ein Haus bauen. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann oft wenden wir uns an Gott. Es gibt ja auch das Sprichwort, Not lehrt beten. Und ein bestimmtes Anliegen, ein bestimmter Anlass führt uns ins Gebet. Und Paulus sagt, für uns im wörtlichen Sinne notwendig zu beten. Und zwar für alle Menschen, aber besonders noch für die Regierung und alle Menschen, die in Verantwortung sind. Also nicht nur die Politiker, auch die Unternehmer oder die Leute, die in Verbänden oder in Behörden oder wo auch immer Verantwortung tragen und nicht nur auf Bundesebene, auf Landesebene, auch hier in der Stadt, weil wir haben ja keinen Einfluss auf andere Menschen, viel weniger auf diejenigen, die regieren und die wichtige Entscheidung treffen, die auch für unser alltägliches Leben Bedeutung haben. Und das erleben wir ja auch gerade in Deutschland, Europa, wo sich vieles verändert. Wenn wir jetzt an die Einwanderung, an die vielen Flüchtlinge denken, wenn wir an den Brexit denken, wenn wir viele andere Entscheidungen in der EU denken. Und so erleben wir das auch in Spanien. In Spanien wurde jetzt zweimal gewählt, zum ersten Mal im November und zum zweiten Mal im Juni. Und wir sind seit 8 Monaten ohne eine richtige Regierung. Wir haben noch die alte Regierung, die der Übergangsregierung ist. Und im April haben wir den Bürgermeister besucht und haben dann mit ihm gesprochen und haben gefragt, wie ist denn das so, wenn man regiert ohne eine richtige Regierung. Und dann sagt er, das ist sehr schwierig, weil sehr viele politische Entscheidungen aufgeschoben werden. Ja, weil es so das Budget ist nur ein vorläufiges. Sehr schwierig, zum Beispiel auch für uns direkt betreffend in der Schule, da gab es eine Schulreform fürs Abi und wir bis zum Schulbeginn oder auch zum Teil während der Schule, das wussten wir noch nicht ganz genau, wie das läuft. Das hat vor allen Dingen betrifft Samuel, was Abiturjahre angeht. Dann sehr schwierig, weil auch Unternehmen nicht investieren in Spanien, weil Banken Kredite nicht vergeben, weil sie nicht wissen, wer kommt an die Macht und welche Politik wird er machen. Und eine Stadträtin sagte uns, dass die Situation in einer weniger gefestigten Demokratie eine Gelegenheit wäre zum Putsch. Die ganze Welt ist im Umbruch und im Wandel. Das können wir täglich in den Nachrichten hören und sehen. Und da ist unser Gebet notwendig. Wir haben keine Macht und keinen Einfluss, aber Gott ist allmächtig und regiert. Wenn hier Paulus von Gebeten spricht, dann bezeichnet er das Wort, die Bewegung unserer Seele zu Gott. Das heißt, wir wenden uns mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu unserem himmlischen Vater. Wie es ja auch Jesus uns gelehrt hat, im Vater unser. Und der Weg ist zu ihm frei. Gott ist für uns da. Er hört uns. Er hat immer Zeit für uns. Und er nimmt unsere Anliegen ernst. Ich habe gestern mit Michi, glaube ich, gesprochen. Sie hat ja einen Kurzzeiteinsatz mal in Ecuador gemacht. Und sie erzählte mir, als sie dann zurückkam und sich mit den anderen trafen, die in aller Welt unterwegs waren, und sie haben sich ausgetauscht, da war sie schon beeindruckt, dass Gott immer sie für sie da war, ihre ganzen Nöte hört und Bedürfnisse gehört hat. Aber dann hörte sie noch von den vielen anderen, die irgendwo in der Welt unterwegs waren, und Gott hat gleichzeitig auch für die Zeit gehabt und hat auch auf sie gehört. Und das geht ja für uns alle so. Gott ist so groß, dass er für dich und für mich Zeit hat, dass er uns alle hört, uns alle ernst nimmt und für uns alle sorgen kann. Das Wort Fürbitte oder Fürbitten hier ist eigentlich im Zusammenhang von der Bitte, der Eingabe, also eigentlich im säkularen Kontext, im Griechischen, an einen Herrscher. Ja? Das heißt, wir wenden uns nicht an unseren Nachbarn, unseren Nächsten, sondern wir stehen vor dem allmächtigen Gott und richten unsere Gebete und Fürbitten an ihn, den, der souverän herrscht und der alles unter seiner Kontrolle hat. Und so verbinden wir die Menschen und die Situation mit ihm. Und dann sagt er hier, Paulus, zum Schluss noch, ja, wir sollen nicht nur Fürbitte leisten, wir sollen nicht nur beten, wir sollen nicht nur alles sagen, was wir brauchen und denken, dass es gut wäre und so weiter, sondern wir sollen auch Dank sagen. Und das kommt einem ja nicht bei allem und bei jedem gleich in den Sinn. Bei manchen Sachen fällt es uns leicht, dankbar zu sein, und wir freuen uns, aber bei anderen vielleicht auch nicht. Und da möchte ich euch mal fragen, wer denn eigentlich so ein wahrhaft reicher Mensch ist, wenn wir mal darüber nachdenken, was Leben oder ausmacht, was gibt uns Reichtum und Erfüllung im Leben? Also ein wahrhaft reicher Mensch ist jemand, der weiß, Gott zu danken. Und zwar für alles und für alle. Denn der Mensch ist so reich in dem Maße, wie er für alles danken kann und auch danken tut, was er hat. Wenn du nicht danken kannst für das, was du hast, kannst du ein sehr reicher Mensch sein. Du kannst gesegnet sein mit materiellen und auch mit immateriellen Gütern. Du kannst in einem reichen Land leben, aber du bist weder glücklich noch wahrhaft reich. Denn du weißt nicht all das wertzuschätzen, was du hast. Und du dankst und lobst nicht Gott, der dir das alles gegeben hat. Und so sollen wir Dank sagen für alle Menschen, Dank sagen auch für die Regierenden, die Verantwortung tragen, und die Politiker, auch die, deren Meinung wir nicht teilen, auch für die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, jetzt. Dank sagen für alles, was wir in unserem Land haben und oft so selbstverständlich voraussetzen, wie Frieden, wie Freiheit und wie Wohlstand und vieles andere mehr. Man könnte ja fragen, gibt es denn noch einen Grund oder gibt es einen besonderen Grund, warum Paulus das Gebet für die Regierenden und die, die Verantwortung tragen, am Herzen liegt? Die Bibel sagt, dass alle Macht und Autorität den Regierenden von Gott gegeben ist und dass die auch nur so lange diese Macht innehaben, solange Gott will. Zugleich wissen wir aus Erfahrung, dass Macht immer die Gefahr in sich birgt, missbraucht zu werden. Das haben wir in Spanien erlebt und erleben es weiter, wo sehr große Unzufriedenheit auch ist mit der Politik, weil die beiden großen traditionellen Parteien beide in viele Korruptionsskandale verstrickt sind und die Leute die Macht oft zu ihrem eigenen Nutzen nur gebraucht oder besser missbraucht haben. Wir Christen aber vertrauen zuerst und primär in die Macht Gottes. Er ist allmächtig. Er steht über allen und über allem. Er hält die Welt in seinen Händen. Und die Verantwortlichen in Regierung, in der Politik, in den Medien, in der Wirtschaft, in den Verbänden, sie brauchen unser Gebet. Wir müssen für die Christen in Verantwortung beten, dass sie ihre Verantwortung und Macht vor Gott ausüben, dass sie ihn um Rat bitten und sich von ihm und seinem Wort leiten lassen in ihren Entscheidungen. Und wir müssen Gott bitten, dass er den anderen Machthabern, die ihn noch nicht kennen, die Gelegenheit gibt, sein Evangelium zu hören und ihn kennenzulernen. Und dann ein neues Leben mit ihm zu beginnen, was auch ihre Haltung, ihre Entscheidungen verändern wird und was sie auch dazu bewegen wird, ihre Aufgabe und Verantwortung vor ihm wahrzunehmen und nach seinem Willen zu handeln. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, diese Woche gab es ja eine Abstimmung in Schleswig-Holstein im Parlament und da gab es ja so eine Bürger, Petition von den Bürgern, dass wieder Gott in die Landesverfassung aufgenommen wird, die Verantwortung vor Gott. Und es hat sich dort im Parlament keine ausreichende Mehrheit gefunden. Es hat sich keine ausreichende Mehrheit gefunden. Man hat vor ein paar Jahren dort die Landesverfassung geändert und Gott kommt da jetzt nicht mehr drin vor. Und es war dann ein Anliegen, dass er doch wieder irgendwie vorkommen möge, aber sie haben sich nicht einigen können. Und so sehen wir, wie wichtig das Gebet für die Regierenden und für alle Menschen in Verantwortung ist, damit sie wirklich erkennen, ich stehe vor Gott. Ich bin nicht die letzte Instanz. Ja, das Motiv. Paulus sagt ja, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Vers 2, denkt jetzt der Paulus an ein gemütliches, friedliches Leben. Paulus sagt da genau, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. Und ich denke, wir alle wünschen uns, dass wir in Ruhe und Frieden leben können und unser Leben genießen. Doch wenn Paulus zum Gebet ruft, ist es kein Selbstzweck. Paulus ruft uns nicht auf, so ein selbstbezogenes, egoistisches Gebet zu machen, zu dem er uns hier einlädt, sondern durch alle Jahrhunderte bis heute hat die Gemeinde Jesu nicht nur Zeiten des Friedens und der Ruhe erlebt, sondern auch vor allem Verfolgung. Und heute, das ist die Christenverfolgung weltweit so stark wie noch nie. Und nichts anderes wurde ja auch von Jesus Christus vorausgesagt. Und Paulus selbst hat während seines ganzen Dienstes ständig Verfolgung erlebt. Also Paulus denkt hier nicht an ein ruhiges Leben in Wohlstand und Komfort, sondern der Apostel Paulus möchte die Neue Genfer Übersetzung sagt es, dass wir ein Leben führen, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist, damit das Evangelium alle Menschen erreicht. Wie kann man denn die gute Nachricht von Jesus Christus weitergeben und Gemeinde bauen, wenn in einem Land Krieg oder Bürgerkrieg herrscht? Wenn die Zivilgesellschaft nicht funktioniert, und das sehen wir ja in Syrien, im Irak, in Libyen, in Somalia und vielen anderen Teilen der Welt, wo es keine stabile Regierung gibt oder gar keine Regierung, wo die Ordnung nicht mehr vorhanden ist. Und so sind ja auch gerade in den letzten Jahren sehr viele Christen aus dem Nahen Osten gekommen, aus den Ländern geflohen und auch nach Deutschland gekommen, weil sie dort nicht mehr sicher in Frieden leben konnten. Und so fehlen sie auch und können nicht mehr ihren Nachbarn von Gott erzählen und seiner Liebe. Aber selbst wenn es eine Regierung gibt und der Staat stabil ist, kann die Regierung im großen Maße die Verkündigung und das Hören des Evangeliums behindern oder sogar unmöglich machen. Am Mittwoch ist in Russland ein Gesetz in Kraft getreten. Die russische Regierung hat neue Antiterrorgesetze beschlossen. Aber ein Teil dieser Gesetze betrifft dann auch die Religionsfreiheit. Und so ist es heute in Russland im weitesten Teil nicht mehr möglich, das Evangelium zu verkünden, ohne dafür eine Erlaubnis zu haben. Selbst wenn ich jemanden zum Gottesdienst einladen will, muss ich dazu berechtigt sein. Das ist für 90% der Gemeinden, ist es offiziell praktisch nicht mehr möglich. Man kann sich auch nicht mehr in Häusern treffen, zum Hauskreis. Und viele Gemeinden haben ja gar kein Gebäude, die haben nur, sind nur Hausgemeinden. Und so überlegen sie, die Missionare sind dort auch begrenzt, auf ihre bestimmten Gebiete müssen auch berechtigt sein. Und so kann der Staat massiv Einfluss nehmen, auf ob und wie das Evangelium verkündigt werden kann. Es ist Anliegen, für Russland zu beten. Zacharias hilft uns hier zu verstehen, was Gott möchte von uns. Als Jesus geboren ist und dann er ihn sieht im Tempel, dann sagt er, er befreit uns aus der Hand unserer Feinde, damit wir ihm ohne Furcht unser Leben lang dienen als Menschen, die ihm gehören und nach seinem Willen leben. Und im zweiten Brief an Timotheus, da sieht man auch, dass Paulus gar nicht daran denkt, so ein ruhiges Leben in Frieden und Komfort und Wohlstand. Er sagt, in seinem zweiten Brief an Timotheus schreibt Paulus in Kapitel 3, Vers 12, jeder, der an Jesus Christus glaubt und so leben will, wie es Gott gefällt, muss mit Verfolgung rechnen. Paulus ist sehr nüchtern, aber er selbst hat das ja erlebt. Er selbst, der anfänglich die Christen verfolgte und vom Christenverfolger zu einem wurde, der selbst verfolgt wurde. Aber er hat es auf sich genommen, weil er wusste, dass das Evangelium wahr ist. Und weil er sein Ziel im Leben nichts anderes war, als mit Jesus zu leben, ihm zu dienen, ihn groß zu machen. Und er sagt ja auch, Sterben ist mein Gewinn. Also praktisch, mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Darum ist es unsere erste und wichtigste Aufgabe, als Christen und als Gemeinde für alle Menschen zu beten, insbesondere auch für die Regierenden und Machthaber. Es steht da auch, das ist es, was Gott gefällt. Und dann kommt ja der Vers 4, denn Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das Gebet dient also nicht in erster Linie dazu, für das Wohl der Gemeinde oder für unser Wohlergehen zu beten, sondern wir sollen dafür beten, dass Gott Bedingungen schafft oder erhält und uns Möglichkeiten gibt, dass wir den Menschen sein Evangelium weitersagen können, damit sie ihn kennenlernen und aus der ewigen Verlorenheit gerettet werden können. Und die Grundlage dafür, wie gesagt, die Hauptsache ist das Gebet, das ist die vorrangige Aufgabe als Gemeinde, das Motiv ist, dass Gott möchte, dass Menschen gerettet werden. Und die Grundlage dafür ist die Rettung durch Jesus Christus. Hier sagt Paulus, es gibt nur einen Gott, nur den Vater im Himmel. Und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Mensch Jesus Christus, der sich als Lösegeld für alle gab. Das Lösegeld ist der Preis, um einen Sklaven frei zu kaufen. Und als Mittler gab Jesus sein Leben für uns. Er starb stellvertretend am Kreuz. Er nahm meine und deine Strafe auf sich, er bezahlte für unsere Schuld und befreite uns von unserer Sünde und der ewigen Verlorenheit. Damals wie heute suchen die Menschen jemanden, der zwischen ihnen und Gott vermittelt. Und schon damals gab es ganz viele Heilsangebote und ganz viele Mittler, die scheinbar viele Wege, die Menschen mit Gott in Verbindung bringen sollten. Und wir wissen, es gibt nur einen Weg. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg zum Vater. In Spanien oder heute könnte man sagen, damals wie heute suchen auch Menschen Mittler oder suchen auf verschiedenen Wegen zu Gott zu kommen. In Spanien oft über die Jungfrau Maria, die Verbindungsperson ist zwischen den Menschen und Gott. Aber hier sagt Paulus ganz klar, es gibt nur einen wahren Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Und er schreibt auch im Kapitel 1, im Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Und nochmal, diese Mittlerrolle wird auch ja von nochmal im Johannesevangelium deutlich, wo Johannes dort uns berichtet, dass kurz vor der Kreuzigung, als sie da Jesus schon beschlossen hatten, Jesus umzubringen, sagt der hohe Priester Kaiphas, überlegt doch einmal, für uns alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, stellvertretend, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Und dann kommentiert das jetzt hier der Johannes und sagt, Kaiphas sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Er war in diesem Jahr hoher Priester und Gott hatte ihm diese Worte in den Mund gelegt, denn Jesus sollte für das Volk sterben, aber nicht allein für das jüdische Volk, sondern, steht hier weiter, alle Kinder Gottes aus allen Völkern sollten durch ihn zusammengeführt werden. Man kann auch sagen, sollten durch ihn zum Vater im Himmel kommen. Und weil Jesus Christus sein Leben als Lösegeld für uns alle Menschen gegeben hat, sollte das uns ermutigen, für alle Menschen zu beten. Das sollte uns motivieren, regelmäßig für alle Menschen zu beten und besonders für die, die in der Regierung sind, die Verantwortung tragen. Auch hier in der Gemeinde natürlich, für die Leiter. Und es macht uns aber auch zugleich Mut, unseren Nächsten zu Jesus Christus einzuladen, ihm davon zu erzählen, was Jesus für sie getan hat, und ihn einzuladen, Jesus nachzufolgen, meinem Nachbarn, meinem Arbeitskollegen, meinem Mitschüler, meinem Familienangehörigen. Und man sieht hier das Gebet und Weitersagen der guten Nachricht zusammengehören. Wir können das nicht trennen. Paulus sagt ja auch, ruft ja auch die Gemeinde auf, sagt, betet für mich, dass ich Freimut habe, das Evangelium weiterzugeben. Und Paulus selbst ist uns ein gutes Vorbild. Nicht nur als Verkünder des Evangeliums, als Prediger, als Apostel, wie er sich in Vers 7 bezeichnet, der von Gott berufen war, den Heiden das Evangelium zu verkündigen, sondern auch als Beter. Wenn wir seine Briefe lesen, einen großen Anteil der Briefe umfasst auch das Gebet. Und ich bin sicher, er hat nicht nur für die Gemeinden gebetet, er hat nicht nur für Timotheus gebetet, er hat auch für die Menschen gebetet, mit denen er in Kontakt war, die Menschen, die Gott noch nicht kannten, er hat für die Regierenden gebetet. Folgen wir dem Beispiel von Paulus hier in Bayreuth und Umgebung und überall dort, wo uns Gott hingestellt hat. Und nehmt euch heute und in dieser Woche Zeit zum Gebet. Fürbitte und Danksagung für eure Nachbarn, für eure Freunde, für eure Kollegen, für die Politiker, Journalisten, Firmenchefs, für die Neuen, die gekommen sind in unser Land. Betet für unser Land und seine Menschen. Und danke, wenn ihr auch für Spanien betet, für uns und unseren Dienst, auch für Sonja und ihre Arbeit, die Studentenarbeit in Georgien. Und so möge Jesus Christus euch segnen und behüten und euch zu wirksamen Zeugen und fruchtbaren Zeugen seines Evangeliums machen.